ein Unschuldiger ans Kreuz gegangen sein soll, um für uns Menschen zu sterben. Aber in der Bibel selber steht, dass in dem Gesetz der Juden, und es wird in Johannes 8, Vers 17 nochmal zitiert, dass es da heißt, aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Also in Mose wurde es schon festgelegt, dass wenn zwei Leute etwas bezeugen, dass es dann wahr sein muss. Natürlich können sich auch zwei zusammenschließen und lügen, ja, aber sie stehen ja damit auch vor Gott. Das heißt, dieses Vertrauen zu haben, dass wenn zwei Leute das Gleiche sagen, war damals schon und ist bis heute für die Juden eigentlich eine klare Sache von, es ist wahr, es ist richtig. Und so fiel mir auf, und so habe ich auch die Predigtreihe für Karfreitag und Sonntag überschrieben, das dreifache Zeugnis. Das heißt, es sind nicht nur zwei Zeugen, sondern sogar ein dritter Zeuge noch mit hinzugenommen, um diese Geschichte mal genauer anzuschauen. Und ich glaube, dass es eben ganz entscheidend ist, ob diese Geschichte um Jesu wahr ist oder nicht, denn daran hängt der ganze christliche Glaube. Wenn da irgendetwas nicht stimmen würde, dann wird's ganz schwierig, dann wäre unser Glaube umsonst, dann wäre alles umsonst. Hier ist also ein Kernpunkt von uns, der es sich immer lohnt, ganz genau anzuschauen. Das heißt, ich habe nach Zeugen gesucht, die jetzt nicht unbedingt in den engsten Kreis von Jesus gehören. Ja, da könnte man dann wieder sagen, ja, das haben sie wieder irgendwie hingedeichselt. Nein, es sind Leute, die eher entfernt stehen von Jesus, aber die gemeinsam zu einem Zeugnis gekommen sind. Und ich möchte uns da mal mitnehmen und hineinführen in das Prätorium. Das heißt, der ganze Abend mit den Jüngern ist schon gelaufen. Sie waren im Garten Gethsemane, die Verhaftung hat gerade stattgefunden. Und der Hohe Rat mit den Tempelpolizisten waren sozusagen da, haben Jesus gebunden und abgeführt. Und so kommen sie ins Prätorium, in den Hof von Pilatus. Und dort in der Nacht steht sozusagen der erste Zeuge vor Jesus. Jesus wird da hineingezerrt und es gibt ein öffentliches Verhör. Das heißt, Pilatus verhört ihn vor allen. Dann nimmt ihn Pilatus raus und tut ihn unter vier Augen nochmal verhören. Dann wird er nochmal verhört vor allen. Also der Pilatus hat ernsthaft Schuld gesucht an Jesus. Es war nicht, oh, die machen irgendeinen Quatsch oder sonst was, sondern er hat sich alle Mühe gegeben, etwas zu finden, wo er sagen kann, ja, ihr habt recht, Jesus ist schuldig. Aber durch das ganze Verhör hindurch stellt Pilatus fest, und in Vers 4 heißt es, also Lukas 23, Vers 4, die beiden Predigten werden auf dem Lukas-Evangelium aufbauen. Da heißt es, Pilatus erklärte den obersten Priestern und der ganzen Volksmenge, ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Er ist unschuldig. Das dreifache Zeugnis der Unschuld. Pilatus ist ein Zeuge gewesen, der mit allen Verhörtechniken, mit allem, was ihm damals zur Verfügung stand, Jesus in die Mangel genommen hat und versucht hat rauszukriegen, wo hat er Schuld. Und er kam deutlichst zu dem Entschluss, er ist unschuldig. In Vers 14, nachdem er dann nochmal in die Mangel genommen wurde und es nochmal durchging, sagt Pilatus ein zweites Mal und verkündete, ihr habt diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt, dass er die Menschen aufhetzt. Nun habe ich ihn vor euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen, dieser Mann ist in allen Anklagepunkten unschuldig. In allen. Also dieser Richter hat festgestellt, hier ist wahrlich ein unschuldiger Mensch. Er hat nichts von allem, von dem, was ihm vorgeworfen hat, als ein Verbrechen entlarven können, sagen, das hätte Strafe oder gar den Tod verdient. Nichts. Nur der Mob, der steht weiterhin auf und schreit wie blöd, kreuzige ihn, kreuzige ihn. So kam es eben auch zu diesem Bild, das wir hier vorne sehen, auch der Schale und dem Krug mit Wasser, dass ein Pilatus seine Hände in Unschuld waschen möchte und sagt, also ich habe keinen Anteil am Tod dieses Menschen. Geht aber nicht, wenn man richtet. Dann hat man gerichtet. Er wäre der Einzige gewesen, der sagt, nein. Von daher kann man sich dem nicht entziehen. Und in dem Zusammenhang finde ich interessant, dass der Pilatus neben der Erkenntnis, er ist unschuldig, neben dem Zeugnis, er ist unschuldig, eine Erkenntnis hat über Jesus, die elementar ist. Denn Pilatus hat als weltlicher Mensch, als einer, der nicht viel Ahnung hatte von dem Gesetz, von den Verheißungen aus dem Alten Testament, die Gott über die Propheten gegeben hat, hat er gesagt, dieser ist der König der Juden. Jesus ist der König der Juden. War seine Erkenntnis. Woher weiß ich das? Er hat ein Schild machen lassen und hat draufschreiben lassen in drei Sprachen, das ist der König der Juden. Und als sie gekommen sagen, können wir das nochmal ändern, das ist nicht so gut gelungen. Es sollte heißen, er sagt, er sei der König der Juden. Das wäre richtig, da wären sie zufrieden gewesen. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Genauso wie er sich rumreißen hat lassen, ihn zu kreuzigen, obwohl er unschuldig war, hätte er sich auch rumreißen lassen, sagen, okay, dann ändern wir es nochmal. Nein. Er hatte eine ganz klare Erkenntnis als Heide, als jemand, der von der Religion ganz fern stand. Dieser Mann ist der König der Juden. Wie kam er da drauf? Ich bin mir sicher durchs Verhör. Da hat er ihn gehabt, da hat er ihn in die Mangel genommen. Da hat er alles rausgequetscht, was er wissen wollte. Und da kam er zur Erkenntnis, dieser Mann ist der König der Juden. Ob die das annehmen wollen oder nicht, war ihm nachher egal. Aber er hat es geschrieben. Er hat gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ist das für ein Zeugnis von jemand, der mit dem Ganzen gar nicht viel zu tun hat? Mich beeindruckt es enorm, dass in dem Mann, in diesem Mensch, in diesem Gott, Jesus, ganz klar erkannt wird, ja, er ist es. Sie haben gar keinen anderen König. Und die Frage ist, erkennen wir heute auch Jesus als den König? Haben wir auch dieses klare Zeugnis in unserem Leben, wie ein Pilatus das hatte, der jetzt nicht in christlichem Elternhaus groß geworden ist oder vielleicht mal christliche Religion in der Schule hatte? Von was sind wir geprägt? Was hat uns im Leben überzeugt? Wie stehen wir zu Jesus? Bekennen wir, er ist König? Denn wenn er König ist, dann wird entscheidend, ob er König sein darf in meinem Leben. Weil er war nicht nur König der Juden, sondern, wir werden noch drauf kommen, er ist der König über die ganze Welt. Jesus ist König. Und das heißt, wer König ist, der hat auch einen Herrschaftsbereich. Und das hat er seinen Jüngern so oft erklärt. Nur, sein Herrschaftsding ist nicht von dieser Welt, sondern es ist noch größer. Und wir dürfen manches Mal sehen und schmecken von dem, was uns erwartet wird, wenn wir diesem König wieder begegnen. Denn es bleibt sicher, dass dieser Unschuldige, der für uns gestorben ist, dass er nach wie vor König ist. Und so kommen wir weg dann vom Prätorium hinein ans Kreuz, wo Jesus hängt. Er hängt zwischen Verbrechern, er ist umringt von Spöttern und er hängt dort ausgeliefert zwischen lauter Schuldigen, ein Unschuldiger. Und die konnten dann sagen, Mensch, wenn du wirklich König der Juden bist, dann rette dich selber, sagt der Hohe Rat. Ja? Oder das sagen die Soldaten. Der Hohe Rat sagt, Mensch, anderen hast du geholfen. Nun hilf dir selber. Und wir merken, der Fokus von den Leuten um ihn herum ist immer nur, es geht um dich, es geht um dich. Sie merken gar nicht, dass hier jemand da ist, der allen anderen hilft. Er musste nicht sich selbst helfen. Genauso wie er, als durch Jerusalem dann geschleift wurde oder gestolpert ist, die Frauen über ihn geweint haben und er zu ihnen gesagt hat, weint nicht über mich, weint über euch. Weint nicht über mich. Ich weiß, mein Weg, der ist für dich wichtig, aber weint über euch, dass ihr sündig seid, dass ihr schuldig seid. Der konnte noch gegeißelt und blutüberströmt predigen. Das ist Jesus. Er hängt am Kreuz und wird verspottet von der einen Seite und sagt, Mensch, wenn du der König, wenn du der Messias bist, dann hilf dir und uns. Das war der auf der einen Seite. Und der auf der anderen Seite sagt dann, Mensch, bist du frech? Wie kannst du jetzt jemandem noch sowas an den Kopf werfen? Wir beide wissen, warum wir hier hängen. Weil wir schuldig sind. Aber er ist unschuldig. Der hat nichts Böses getan. Ein zweiter, der mit Jesus nicht eng verbunden war, kein Jünger war, der am Kreuz hing, der erkannt hat, ich bin schuldig, gibt es klare Zeugnis. Dieser Mann, der neben uns hängt, ist unschuldig. Also wir haben vorher festgehalten, wenn zwei Leute das gleiche Zeugnis haben, dann muss es wahr sein. Ich weiß nicht, wie lange wir uns vor dem drücken könnten, unser Glauben, unser Vertrauen nicht wirklich voll auf Jesus zu setzen. Wenn hier schon Verbrecher auf solche Erkenntnisse kommen. Was hat er damals wohl gesehen? Denn durch dieses Schuldbekenntnis, das er über sich spricht und sagt, ich bin schuldig, geht auf einmal eine Tür auf. Da geht eine Tür auf für ihn. Weil Jesus zu ihm sagen kann, wir werden uns im Paradies wiedersehen. Wenn in deinem Leben die Schuld zugedeckt wird, oder du die Schuld leugnest oder vielleicht, was du getan hast, rechtfertigst, dann wird die Türe für dich zubleiben. Aber in dem Moment, wo du auf die Knie gehst oder wenn du es nicht kannst, wie der Schächer am Kreuz hängt und sagt, ich weiß, Herr, ich bin schuldig, aber du bist unschuldig, geht für dich eine Tür auf. Die Möglichkeit für deine Errettung ergibt sich. Und er nutzt die große Chance. Die Schuld, das Schuldbekenntnis ist der erste Weg zur Umkehr. Und das Schuldbekenntnis zeigt und gibt auch zu, wie abhängig ich oder du von Jesus bist. Und das Schuldbekenntnis darf dich auch dahin führen, dass du Gott als den gnädigen Gott erleben darfst. Wenn wir zu Jesus kommen mit unserem Schuldbekenntnis, dann nimmt er uns an. Denn 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Jesus. Und es ist der beste Schritt, den du in deinem Leben machen kannst, dass du deine Schuld erkennst und sie zu Jesus bringst und sie vor ihm bekennst und ihn um Vergebung bittest. Dann geht auch für dich die Türe auf. Und Jesus wird sagen können, wir werden uns wiedersehen im Paradies. Nun sind wir mit dem zweiten Zeugen soweit durch und es gibt tatsächlich noch einen dritten. Man könnte sich fragen, wer ist das denn? Aber es gab ja neben dem Richter und neben den Verbrechern um ihn herum auch noch einen Vollstrecker. Und der Vollstrecker, den finden wir in Lukas 23, Vers 47, der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Er spricht es aus. Der Vollstrecker. Also muss ich mal bewusst machen, wie viele Kreuzigungen der schon erlebt hat. Das war für ihn nicht das große Event, das war für ihn ein absoluter Alltag. War halt Freitag. Und der Mann kommt zu der Erkenntnis, nachdem er das gesehen hat, das war anders als alle anderen Kreuzigungen, die er je erlebt hat. Steht er da und sagt, dieser war wirklich unschuldig. Und neben diesem Zeugnis, das er gibt über ihn, sagt er auch, der römische Hauptmann, da müssen wir jetzt ins Matthäusevangelium oder auch das Markusevangelium ausweichen, weil Lukas selber beschreibt es so nicht, aber beide beschreiben das so. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sie sonst so ereignet hatte. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wow. Wir haben hier drei Zeugen, die das Gleiche bezeugen, er war unschuldig. Und wir haben drei Erkenntnisse von Männern, die deutlich erkannt haben, was hier wirklich abging. Neben dem, dass er unschuldig war, er war der König. Sie selber sind schuldig gegenüber dem, der hier am Kreuz stirbt und als drittes letzten Endes auch, er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist nicht ein Prophet. Und am letzten Sonntag hat Ronaldo das super in seiner Predigt auch aufgegriffen gehabt. Was auch immer man glaubt über Jesus. Es reicht nicht, wenn wir ihn nicht als Gott anerkennen. Weil nur Gott kann für dich und für deine Sünden sterben. Unschuldig. Alle anderen Menschen sind schuldig. An dem hängt alles. Und hier sehen wir einen Henker, der ganz klar sagt, ja, der war wirklich Gottes Sohn, den wir umgebracht haben. Wenn die Erde bebt, sich die Sonne verfinstert, die Gräber sich auftun, was auch immer der da erlebt hat, der wusste auf jeden Fall, hier war nicht einfach nur ein Mensch gestorben oder hingerichtet worden. Hier ist viel, viel mehr passiert. Wenn wir diese Erkenntnis haben von dem Hauptmann, dann ist die Frage, führt sie uns auch in das, was er getan hat? Wir haben hier gelesen, er lobte Gott. Der ist in einen Lobpreis Gottes gefallen unter dem Kreuz. Als Vollstrecker, als der schuldig wurde an dem, was er gerade getan hat. Wie schnell versagt bei uns das Lob, dass wir auf den Tisch schlagen und sagen, so jetzt kann ich aber nicht mehr. Er lobt Gott bei all dem, was er hier erlebt. Glauben wir, dass Jesus auch heute noch alles möglich ist? Auch mitten in dieser ganzen Pandemiezeit? Ich weiß, dass sich einige sehr daran stören, dass sich Christen treffen an dem Karfreitag oder auch Ostersonntag. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob wir Religionsausübung machen oder ob wir Gott als dem Lebendigen begegnen. Und solange Schulen so wichtig sind und die Wirtschaft so wichtig sind, so bleibt der Punkt immer noch viel wichtiger für jedes Volk und für jede Gemeinde und für jede Stadt, dass wir Gott dem Lebendigen begegnen, ihm alle Ehre geben und ihm das Lob zusagen, das ihm gebührt. Genau das ist auch sehr elementar für uns. Und das möchten wir verkündigen, auch jetzt, wenn wir in das Abendmahl gehen. Wir haben alles wunderbar Corona-hygienemäßig vorbereitet für uns, weil wir uns wünschen, dass gerade an dem Karfreitag das, was hier in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass wir ein Mahl einnehmen, durch das wir ganz neue Vergebung, auch der Sünden, erbitten dürfen. Dass wir ein Mahl einnehmen, das ein Gemeinschaftsmahl ist, das zeigt, der Leib Christi gehört zusammen. Und dass wir durch das Mahl auch ein Versöhnungsmahl feiern, indem wir sagen, Herr, ich bin schuldig, aber durch dein Blut und durch deinen Tod, durch deinen Leib darf ich Anteil haben an deinem Sieg. Und dieses Vorrecht, das hat Gott, das hat Jesus uns beauftragt, dass wir es tun. Und dem möchten wir auch wirklich nachkommen. weil sein Zeugnis stimmt, bleibt er der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater oder in den Himmel als durch Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld gestorben ist und zu dem wir heute auch kommen dürfen und ihn um Vergebung bitten. Und dieses Angebot gilt dir und gilt mir. Und das ist die frohe Botschaft mitten in dem Todestag Jesu. Amen.
Wir lesen aus Lukas, Kapitel 23, die Verse 33 bis 49. Die Kreuzigung Jesu. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette sich nun selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Der Tod Jesu. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sahen dies.
Ihr Lieben, viele Gemeinden und Kirchen haben das in ihrer Tradition mit drin, dass sie nicht nur Gottes Wort hören, sondern Gott sein Wort zurücksprechen. Genau das wollen wir auch tun. Wir haben jetzt eine Wechsellesung. Diese Wechsellesung ist aus Offenbarung 5, Vers 9 bis 10. Und da steht jetzt Leser. Und wenn die nächste Folie kommt,